Ich weiß nicht, ob ihr es schon verfolgen konntet, aber am Freitagabend haben die Olympischen Spiele begonnen. Ich weiß nicht, wie ihr so zu Sport und zu Olympia steht. Ich muss sagen, ich bin immer sehr olympisch. Ich gucke das sehr gerne. Ich freue mich da schon im Vorfeld drauf und trage das auch in meinem Kalender ein, dass ich mir ja keine zu vielen Termine da reinlege und die Möglichkeit habe, die Olympischen Spiele zu verfolgen. Und die Eröffnungsfeier in Mailand am Freitag, also mir hat sie wirklich gefallen. Ich fand sie wirklich schön. Ich fand es würdig und irgendwie so nicht so wild, sondern irgendwie harmonisch. Das sollte es ja auch sein. Dieses Thema der Harmonie, der Gemeinschaft, was oben drüber steht. Und dann waren natürlich alle sehr gespannt auf die erste Rede der neuen Präsidentin des Internationalen Olympischen Komitees, Kirsty Coventry. Und sie hat ihre Rede gehalten und ich fand sie echt gut. Also ja, Olympische Spiele hin und her. Wir wissen alle, dass solche gemeinsamen Aktionen, dass solche besonderen Momente immer auch missbraucht werden für persönliche Dinge, wo Leute sich bereichern, wo Macht ausgeübt wird, wo versucht wird, irgendwie auch unter den Athleten einen Vorteil zu haben. Doping ist immer wieder Thema, was dann hochkommt. Ja, diese Dinge passieren überall, wo Menschen zusammen sind und irgendjemand die Chance wittert, was Persönliches rauszuziehen. Aber deswegen ist das Ding an sich ja nicht schlecht. Ja, Sport, das gemeinsame Sportfeld, ich mag es einfach. Das ist was Schönes. Das ist so ein Wow, da passiert was im Miteinander. Und Kirsty Coventry hat das eben auch aufgegriffen in ihrer Rede und hat sehr viel die Athleten angesprochen. Und dann sagte sie zwischendrin einen Satz, den habe ich mir aufgeschrieben: An alle, die zuschauen, an alle, die so am Fernseher oder sonst wo in den Stadien mit dabei sind, danke, dass ihr diesen Moment mit uns teilt. Danke, dass ihr an die Magie der Olympischen Spiele glaubt. Wow, oder? So ein pathetischer Satz. Die Magie der Olympischen Spiele. Und ich war natürlich schon in der Vorbereitung zu meiner Predigt heute Abend, am Freitagabend drin. Und ich dachte, Mensch, das ist ein cooler Satz. Und wenn wir den statt für Olympische Spiele mal ummünzen würde auf Gemeinde, auf Reich Gottes, auf Kirche. Danke, dass ihr mit dabei seid. Danke, dass ihr heute Morgen mit dabei seid. Danke, dass ihr teilhabt an dieser Gemeinde Jesu, die in dieser Welt errichtet wird. Danke, dass ihr an die Magie des Reiches Gottes glaubt. Ist doch cool, was wir hier haben. Olympische Spiele, für viele ist das ein Traum, als Athlet damit dabei zu sein. Also wenn wir sagen, ne, als Kind war das mein Traum auch. Irgendwann musste ich eingestehen, es wird nichts werden. Es sei denn, die bräuchten mal einen Pfarrer oder sowas, aber bisher haben sie noch nicht angerufen. Teil von etwas Größerem zu sein. Wir sind ein Team. Wir erleben zusammen. Das sind so Momente, die erlebst du vielleicht nur einmal im Leben. Und du bist Teil davon. Da werden neue Verbindungen geknüpft, die, glaube ich, ihr Leben lang standhalten, wenn du da gemeinsam unterwegs warst. Und du hast eine Mission, Mission Gold. Ja, oder in deinem Team bist du, du trainierst 4 Jahre für diesen einen Augenblick. Also in manchen Sportarten, in einigen Sportarten ist das so, dass es sonst nie wahrgenommen wird, was die eigentlich so machen. Und du trainierst auf diesen einen Augenblick, du hast Entbehrungen, du verzichtest auf so viel, um genau da auf dem Punkt fit zu sein. Und ich glaube, das ist was Besonderes. Und ihr Lieben, wir haben das auch. Wir haben eine Gemeinschaft, wir sind dazu berufen. Und für uns ist das so, ja, wir kommen in den Gottesdienst und mal gucken und dann läuft die Woche wieder so weiter. Aber lasst uns doch diesen Spirit, den wir bei Olympia sehen, auch in das Reich Gottes mit hineinnehmen. Und ich glaube, da ist er sogar noch viel, viel gewichtiger als Olympische Spiele. Auch wenn das was Cooles ist. Da ist Teamgeist oder da sollte Teamgeist sein bei uns. Da ist Sinn. Da ist eine Mission, die so viel größer ist, als in irgendeiner Sportart eine Medaille zu gewinnen. Und ich wünsche mir so ein bisschen, dass wir ein bisschen was von diesem Geist in unserer Gemeinschaft, in unseren Gottesdiensten, in unseren Veranstaltungen, in all dem, was so läuft, auch wieder neu spüren und wieder neu erleben. Wir haben das. Und jetzt gucken wir in den Text rein, den ich euch für heute aus der Offenbarung mitgebracht habe. Weil der geht ein bisschen auch in so eine Richtung. Er steht in Offenbarung 12. Er ist fast das ganze Kapitel. Er ist relativ lang. Ja, es sind 4 Folien. Bereitet ihr schon mal drauf vor. 4 Folien lese ich euch jetzt vor gleich. Ihr dürft gerne mitlesen. Und dann unterhalten wir uns ein bisschen über das, was da steht. Offenbarung 12, die Verse 1 bis 17. Johannes schreibt: Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel. Ich sah eine Frau, die mit der Sonne bekleidet war, den Mond unter den Füßen hatte und eine Krone aus 12 Sternen auf ihrem Kopf trug. Sie war schwanger und schrie vor Schmerzen, denn die Wehen hatten bereits begonnen und die Geburt ihres Kindes stand kurz bevor. Dann erschien noch ein anderes Zeichen am Himmel. Ich sah einen großen roten Drachen mit 7 Köpfen und 10 Hörnern, der 7 Kronen auf seinen Köpfen trug. Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne weg, die er auf die Erde warf. Er stand vor der Frau, die kurz davor war, ihr Kind zu gebären, um es gleich nach der Geburt zu verschlingen. Sie gebar einen Sohn, der alle Völker mit eisernem Stab regieren sollte. Das Kind wurde zu Gott und seinem Thron hinaufgehoben. Die Frau floh in die Wüste, wo Gott einen Ort für sie bereithielt, an dem 1260 Tage für sie gesorgt wurde. Dann kam es im Himmel zum Krieg. Michael und die Engel unter seinem Befehl kämpften gegen den Drachen und seine Engel. Der Drache verlor den Kampf und wurde aus dem Himmel vertrieben. Dieser große Drache, die alte Schlange, die Teufel genannt wird, oder der Satan oder der, der die ganze Welt verführt, wurde mit all seinen Engeln auf die Erde geworfen. Dann hörte ich eine laute Stimme durch den Himmel rufen: Jetzt ist es geschehen. Die Rettung und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus sind da. Denn der Ankläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte, wurde auf die Erde hinabgeworfen. Sie haben ihn durch das Blut des Lammes besiegt und dadurch, dass sie an der Botschaft Gottes festhielten und bereit waren zu sterben. Freut euch, ihr Himmel, und ihr, die ihr in den Himmeln wohnt, jubelt. Doch über die Erde und das Meer wird Schrecken kommen. Denn der Teufel ist voller Zorn zu euch hinabgekommen und er weiß, dass ihm nur wenig Zeit bleibt. Und als der Drache erkannte, dass er auf die Erde hinabgeworfen war, verfolgte er die Frau, die das Kind zur Welt gebracht hatte. Okay, kannst einfach aufs Visual gehen, vielleicht düsteres Szenario. Ja, müssen wir das mit den allzu weiter in einzelnen Wortdingen hängen bleiben. Düsteres Szenario, was uns hier irgendwie vorgestellt wird. Eine interessante Geschichte, oder? Was ist das? Was passiert in dieser Geschichte? Um was geht es da? Und ich glaube, dass Jesus dem Johannes hier ein sehr zentrales Bild vor Augen malt. Ein sehr zentrales Bild mitgibt, eine Antwort auf eine ganz wichtige Frage. Die Frage ist nämlich, was steckt dahinter? Was steckt eigentlich hinter diesem Konflikt? Jetzt können wir auf den Punkt 1 gehen, weil da sind wir jetzt schon drin. Das ist eine ganz wichtige Frage bei Konflikten, oder? Wenn du in einem Konflikt steckst und nicht weißt, worum geht es eigentlich, und das passiert leider häufig, dann ist es echt doof. Dann schaukelt sich da was hoch und wir wissen gar nicht, was passiert. Oft gar nicht so leicht ersichtlich, was der Hintergrund ist, was die Hintergrundfolie von Konflikten ist. Um was dreht sich's hier? Und ich entdecke darin auch einen ersten Trost. Einen Trost zu verstehen, um was es geht. Ja, oft so, wenn man irgendwo in Spannungssituationen sind, dass dann schon Druck abfällt, wenn man allein Klarheit reinkommt. Wenn man allein versteht, um was es sich dreht. Die Frage des Warum oder die Frage, was ist es denn jetzt? Das ist eine quälende Frage, die uns Menschen sehr, sehr beschäftigen kann. Und Jesus bringt hier ein bisschen Klarheit rein. Jesus malt dem Johannes ein Bild von diesem Konflikt. Und wir müssen dran denken, die Offenbarung ist geschrieben für die junge Christenheit. Also nicht die jungen Leute, sondern die Christenheit, die noch nicht so wahnsinnig alt ist, im ersten Jahrhundert nach Christus, wo überall Gemeinden entstanden sind, wo Menschen im großen römischen Reich lebten und Christsein lebten und aber auch Gegenwind erfahren haben, im Konflikt standen, im Konflikt mit Rom standen, weil sie eben nicht den Kaiser anbeteten. Teilweise im Konflikt standen mit den Menschen, die bei ihnen in den Dörfern wohnten, weil die sich nicht so ganz sicher waren und die kritisch beäugten im Sinne von, ja, wenn die nicht den Kaiser anbeten, die bringen doch Schlechtes über uns in unsere Gemeinschaft hinein. Wir stehen denen mal sehr kritisch gegenüber. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Christen, die das erlebten damals, Unterdrückung erlebten, schon auch diese Frage hatten. was steckt denn hier eigentlich dahinter? Wenn Christus doch den Tod besiegt hat, wenn er doch sein Reich gegründet hat, mitten unter uns, warum hat das Böse dann noch so eine Macht? Warum werden wir immer noch verfolgt? Warum werden wir immer noch unterdrückt? Warum werden wir hingerichtet? Und ihr, vielleicht kennst du diese Fragen. Das sind ja auch Fragen, die uns immer wieder beschäftigen. Und gerade dann, wenn irgendwie eine Notsituation an unserem Leben anklopft, wenn der Schrecken da ist, die Frage, ja, warum ist denn das jetzt noch so? Jesus, ich dachte, du sitzt auf dem Thron. Was steckt denn hier dahinter? Und genau darum geht es in dieser Geschichte. Alles in der Offenbarung dreht sich eigentlich um diesen einen Konflikt, um diesen kosmischen Kampf, der uns hier bildhaft beschrieben wurde, der im Hintergrund stattfindet und bis heute Bedeutung hat. Was steckt dahinter? Kapitel 12 oder die Abschnitte, die wir gerade gelesen haben, ist sozusagen ein kleiner Einblick in die gesamte Weltgeschichte. Deswegen eine kleine Weltgeschichte. Also nicht, weil diese Weltgeschichte klein wäre, sondern weil es einfach wirklich nur so ein kurzer Auszug ist, wie so ein Schlaglicht über die Weltgeschichte, um das, worum es geht. Worum geht's? Es geht um den Drachen und die Frau. Nächste Folie. Eigentlich hätte ich es andersrum machen müssen, die Frau und der Drache. Die Frau ist wichtiger, nicht mehr zuerst, aber naja. Also es geht um diese beiden. Die Frau und den Drachen. Und ich fange mit der Frau an. Die ist begleitet, wunderschön begleitet. Ja, die Sonne steht auf dem Mond, sie hat die Planeten um den Kopf herum. Ein Bild dafür, das ist schön, das ist würdevoll, das ist herrlich und voll Bedeutung. Wer ist diese Frau? Die Frau steht im Kontext der Bibel, auch im Kontext des Alten Testaments, eigentlich immer für das Volk Gottes. Für die, die zu Gott gehören. Für die, die er ausgewählt hat, die Ehefrau Gottes, oder in der Offenbarung wird oft von der Braut auch gesprochen, die Braut Christi, das Volk Gottes, die, die zu ihm gehören, das ist diese Frau, die hier beschrieben wird. Und diese Frau ist schwanger, ist in den Wehen, sie schreit, sie erwartet ein Kind. Eine Person, wie aus diesem Text herauskommt, die aus diesem Volk Gottes ist, stammt. Und die wichtig wird für den Lauf der Geschichte. Und dann gibt es den Drachen. Der tritt auch noch auf. Ich lese euch ganz kurz. Dann erschien noch ein anderes Zeichen am Himmel. Ich sah einen großen roten Drachen, 7 Köpfe, 10 Hörner, 7 Kronen auf den Köpfen trug. Sein Schwanz fegte die Sterne weg. Er stand vor der Frau, die kurz davor war, ein Kind zu gebären. Und dann gibt uns der Vers 9 noch mal ein bisschen mehr Aufschluss, wer das ist. Dieser große Drache, die alte Schlange, die Teufel genannt wird, oder Satan, oder der, der die ganze Welt verführt. Wird im gleichen Text beschrieben, wer dieser Drache ist und um was sich das handelt. Es geht um die Macht des Bösen. Die Macht des Bösen, die sich in diesem Bild wieder zeigt. Und dieser Drache will das Kind der Frau verschlingen, zerstören. Die Frage, die sich einem aufdrängt, ist doch, warum hat dieser Drache einen solchen Hass? Warum hegt dieser Drache solchen Zorn gegen dieses Kind? Man muss eigentlich sagen, warum hat er solche Angst vor diesem Kind, dass er es unbedingt verschlingen möchte? Die alte Schlange gibt uns einen Hinweis. Schön, dass das da mit drin steht. Die Schlange kommt in der Bibel nochmal vor. Wahrscheinlich kennen die Stelle einige von euch. Ganz am Anfang von der Bibel. Jetzt sind wir immer ganz am Schluss. Das sind nur noch so ein paar Seiten in der Bibel. Und ganz am Anfang, ähnlich viele Seiten davor nur, bis diese Stelle kommt, da tritt diese Schlange zum ersten Mal auf. Gott hat die Welt erschaffen. Gott hat die Menschen geschaffen. Und Adam und Eva, die Menschen, hat sein Ebenbild in diesen Garten gesetzt. Und denen ging es gut. Die hatten alles, was sie brauchten. Das war relativ vollkommen, nur die durften nicht von diesem einen Baum essen. Von diesem einen Baum. Und dann auf einmal heißt es in Kapitel 3, Genesis 3, da kommt die Schlange. Und die Schlange verführt Eva, indem sie mit ihr spricht und ihr Dinge auftischt. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr das nicht dürft? Meint Gott es wirklich gut mit euch? Oder möchte Gott euch nur das Gute vorenthalten? Gott hat doch nur Angst, dass ihr genauso mächtig werdet, wie er ist. und dass er dann nicht mehr diese Vormachtstellung hat. Gott will euch doch nur klein halten. Er will euch das Gute vorenthalten. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte. Und Eva nimmt den Apfel und Adam deckt sie und geht mit. Und die beiden lassen sich verführen. Das Problem ist, die Schlange hat gelogen. Denn das Leben wurde damit nicht besser und schöner. Das, was die Schlange ihnen irgendwie vorgegaukelt hat, dass sie mit diesem Erkenntnis von Gut und Böse einen Gewinn haben, wo alles besser wird. Ganz im Gegenteil. Das Leben wurde beschwerlicher. Das Leben wurde gefährlicher. Das Leben wurde dunkler. Und Gott erklärt die Konsequenzen. Genesis 3, Vers 15. Erklärt er die Konsequenzen für Adam und Eva, er erklärt die Konsequenzen für die Schlange, die auf dem Boden kriechen muss. Und er sagt, und es wird Feindschaft geben. Es wird Feindschaft geben zwischen dir, Schlange, und der Frau, zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Und du wirst den Nachkommen in die Ferse stechen und er, dieser Nachkomme, wird dir, Schlange, den Kopf zertreten. Genesis 3, Vers 15, das sogenannte Proto-Evangelium. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Proto heißt eins, erstes, das erste Evangelium. Das erste Mal, wo in der Bibel der Plan Gottes, das Evangelium in Jesus Christus, wie er das Böse besiegt, beschrieben wird. Ganz am Anfang der Bibel. Die Schlange wird gegen den Nachkommen der Frau kämpfen. Und die Menschen werden versuchen, das Böse zu besiegen und es zu vernichten. Das ist der Kampf der Weltgeschichte, der im Hintergrund stattfindet, die ganze Zeit. Und ein Nachkomme der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Er wird kommen und er wird gewinnen und dabei sein Leben lassen. Deshalb, genau deshalb hat der Drache solche Angst vor dem Kind, weil er das weiß, weil er das gehört hat. Und er wartet darauf, dieses Kind zu verschlingen, wenn es auf die Welt kommt. Diese Angst des Drachen durchzieht die Weltgeschichte. Das können wir auch im Alten Testament schon lesen und das geht bis heute rein. Der Drache wird beschrieben, ihr habt das gesehen, mit den Hörnern und mit den Sachen dabei. Und ich will nicht auf das Bild zu sehr eingehen, aber was in diesem Bild deutlich werden könnte, wenn man diese Symbolik auslegt, ist, dass er die verschiedensten Mächte dieser Welt in sich versammelt und ins Feld führt gegen dieses Kind. Das ist etwas, was diese verschiedenen Hörner und Sachen, die er da hat, die Kronen, die er aufsetzen hat, steht für Herrschaft dieser Welt, die er damit ins Feld führt. Das heißt, er sammelt alles, was er kriegen kann, um dieses Kind zu vernichten und das Volk Gottes auszulöschen. Hey, das Volk Gottes auslöschen, ne? Kommt euch irgendwie bekannt vor. Ne? Es gibt manche Staaten, die haben Hymnen, die sie singen, wo genau das drin vorkommt. Und das ist von Anfang an der Bibel so. Das fängt bei Kain und Abel an. Dass die Schlange, dass dieser Drache es wieder schafft, den Kain zu gebrauchen, dass er seinen Bruder umbringt. Das geht weiter. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte des Mose, wie er ganz klein war. Der Pharao in Ägypten, wo das Volk Israel lebte, der kriegt auf einmal Schiss vor diesem Volk, weil die so groß werden. Und was macht er? Er lässt alle männlichen Neugeborenen töten. Selbst bei Saul und David merken wir das. Da ist David als König berufen und als Vorfahre Jesus und Saul wird von diesem bösen Geist eingenommen und er versucht, ihn umzubringen. Als das Volk Israel teilweise in Persien war, im Exil, da ist dieser eine Staatsbeamte, dieser Haman. Und er versucht systematisch, das Volk Israel in Persien umzubringen und auszurotten. Bis dann Königin Esther auf den Plan tritt und die Situation eine ganz besondere Wendung nimmt, die Gott geführt hat. In der Weihnachtsgeschichte lesen wir Herodes der Große, der auf einmal Schiss kriegt, dass da ein neugeborener König ist. Und was macht er? Er lässt alle Neugeborenen in Bethlehem umbringen. Da ist ein Plan dahinter. Das sind nicht nur einzelne Personen, die irgendwie was tun und ihre Macht zu sichern, sondern da gibt es einen Konflikt, der dahinter steht, der die ganze Zeit tobt, mit dem Ziel, das Volk Gottes das erwählte Volk zu Zeiten Israels, aber mittlerweile gehören wir damit mit zu, ne? Nur so nebenbei. Also wir sind Teil dieses Volkes Gottes, weil er uns adoptiert hat, weil wir in seiner Familie sind, durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist. Verfolgte Christen, wir haben davon gehört. Das passiert permanent und das hat noch nicht aufgehört. Hinter all dem steht der Drache und steht dieser geistliche Konflikt. Der Drache mobilisiert alle Mächte des Bösen, um zu gewinnen. Und dann lesen wir in Vers 5, ganz kurz, die Abhandlung. Und sie gebar einen Sohn, der alle Völker mit eisernem Stab regieren sollte. Das Kind wurde zu Gott und seinem Thron hinaufgehoben. Punkt. Also wir haben die Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, vier Bücher voll, wo die Lebensgeschichte Jesu auf dieser Erde ausführlich beschrieben wird. Und hier ist ein Vers, der das Leben Jesu auf dieser Erde ganz kurz zusammenfasst. Das Kind wurde geboren und wurde zu Gott hinaufgehoben. Aber eigentlich das Entscheidende. Das Entscheidende, was passiert. Alle Anstrengungen des Drachen zum Trotz lebt dieses Kind. Es wird König. Es regiert. Es hat Macht. Es sitzt auf dem Thron. Mit eisernem Stab. Was heißt das? Mit eiserner Hand kennen wir. Ne? Das klingt immer so, ist aber nicht so positiv. Nein, was hier mit dem eisernen Stab gemeint wird, ist ein Zitat aus Psalm 2. Hier wird beschrieben, wie alle Völker sich sammeln. Wie alle Völker miteinander in den Krieg ziehen gegen diesen König. Aber da ist dieser König, der alle Gefahr abhält, der alle Feinde abhält und schützt und sie abwehrt. Und dann heißt es im letzten Vers dieses Psalms, glücklich ist, wer bei diesem König Schutz sucht. Eine Anspielung auf diesen Psalm, die hier in der Offenbarung vorkommt. Und an dieser Stelle komme ich kurz zu meinem zweiten Punkt. Momentum. Ein schönes Wort. Ich mag dieses Wort. Momentum. Und eigentlich ist es ja im Englischen, es ist ein physikalischer Begriff, wo es um Impulsgeschwindigkeit geht. Das ist das Momentum. Da kommt ein Impuls rein, der eine Geschwindigkeit hat und dadurch eine Wirkung erzielt. Für uns im Deutschen ist es eher so der günstige Augenblick. Manchmal auch so dieser Kipppunkt. Kipppunkte haben natürlich eine ganz andere Bedeutung heutzutage in unserer Gesellschaft, aber dieser Wendepunkt, könnte man sagen, wo auf einmal das Momentum kippt, hört man auch beim Sport manchmal. Ne? Da sieht so aus, als würde die eine Mannschaft klar dominieren und auf einmal kommt das andere Team nochmal auf. Und das Momentum kippt, dieser Zeitpunkt, diese günstige Gelegenheit, die sich ergibt, wo Kräfte sich verschieben. Dieses Kind in der Geschichte ist das Momentum. Dieses Kind verändert die Umstände. Golgatha, das Kreuz von Golgatha ist das Momentum der Weltgeschichte. Wir als Menschen, wir mögen ja Beständigkeit. Ne? Wir mögen ja die Gradlinigkeit. Weil, warum? Das schafft Orientierung. Wenn wir wissen, dass immer alles so weitergeht, dann wissen wir, auf was wir uns einstellen können, dann können wir uns vorbereiten, da werden wir nicht überrascht, da müssen wir nicht zu spontan sein. Dann können wir planen und kontrollieren, was passiert. Deswegen lieben wir das und deswegen stellen wir auch alle möglichen Rechenmodelle an, wie die Zukunft sein wird, in allen möglichen Wissenschaftsbereichen, beim Klima, beim Wetter, bei Wirtschaftsprognosen, alles, was wo Wachstum oder auch Nichtwachstum errechnet werden soll. Und ich bin kein Experte deswegen von diesen Sachen. Ich habe mich mit jemandem unterhalten letzte Woche, den ich für relativ seriös halte. Der sagte mir, diese ganzen Klimaberechnungen, und es ist kein Klimawandelleugner, das muss ich auch sagen, ich auch nicht, aber er sagt, diese ganzen Berechnungen, diese Modelle, die wir da haben, wenn wir die mal mit den Zahlen der letzten 50 Jahre füttern, dann müsste ja eigentlich das rauskommen, was wir heute haben an Ist-Zustand. Und er sagt, und alle 10 Modelle, wo das gemacht wurde, keins trifft zu. In keinem dieser Modelle kommt das Ergebnis raus, was wir heute haben. Sollen wir deswegen nicht mehr nach vorne gucken, nicht mehr planen? Nein, wir sollen ja gute Haushalter sein. Wir sollen ja natürlich irgendwie verantwortungsbewusst unser Leben gestalten. Aber wir sollten auch damit rechnen, dass Umstände kommen, die unsere ganzen Planungen über den Haufen werfen. die all die schönen Modelle, die wir haben, wie was wird und wie was ist, vielleicht zunichte machen. Das kann passieren. Und wenn ich in die Bibel reingucke, ihr Lieben, da passiert das immer. Also die biblische Geschichte lebt davon, dass Gott irgendwie eingreift, dass das Volk Israel aus Ägypten befreit wird, ist, weil da ein Dornbusch brennt. Und Mose erkennt, das ist jetzt ein Momentum. Das ist jetzt irgendwas Besonderes. Hier passiert gerade was, was nicht normal ist. Und es verändert die Geschichte dieses Volkes. Und so können wir die ganzen Geschichten, die ich eben genannt habe, wo jemand versucht hat, das Volk Israel auszulöschen, kannst du durchgehen und stellst fest, immer gab es so einen Augenblick, wo aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz die Dinge anders liefen und die Dinge verändert wurden. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Wisst ihr, wer das ist? Kennt ihr diesen hübschen Mann? Das ist der griechische Gott Kairos. Ein Sohn Zeus wohl, der Gott der günstigen Gelegenheit. Ja, und er wird dargestellt mit dieser schönen Locke, ja, die Gelegenheit beim Schopfe packen. Kennt ihr vielleicht, ne? Dieses schöne Sprichwort, da kommt's her. Die Gelegenheit beim Schopfe packen. Und das Spannende bei ihm ist, dass diese Locke an der Stirn vorne ist und hinten glatt geschoren. Das heißt, du kannst die Gelegenheit nur von vorne beim Schopfe packen. Nur wenn sie auf dich zukommt. Wenn sie vorbei ist, ist zu spät, dann kannst du nicht mehr zupacken. Dann ist sie durch. Das ist dieser Gott Kairos, der eben für diesen günstigen Moment, für die günstige Gelegenheit steht. So der Gegensatz zu Chronos, das andere griechische Wort, ne, so die lineare Geschichte, die linear fortschreitende Zeit und der Kairos, dieser besondere Augenblick. Das Neue Testament verwendet diesen Begriff Kairos häufiger. Ich habe euch mal einen kleinen Auszug mitgebracht von der Bezeichnung. Kairos bezeichnet im Neuen Testament den entscheidenden, von Gott gesetzten Moment, in dem etwas Wesentliches geschieht oder eine Entscheidung fällig wird. Es ist nicht einfach Zeit, die vergeht, sondern Zeit, die Bedeutung hat. Ein Augenblick, der nach Antwort, Umkehr oder Vertrauen ruft. Ich bin davon überzeugt, dass es diesen Kairos, dieses Momentum in unserer Zeit auch immer wieder gibt. Dass wir eingeladen sind, ihn beim Schopfe zu packen. Das ist ein bisschen wieder wie bei den Olympischen Spielen. Diese Gelegenheit mitzumachen, gibt es nicht so oft. Gestern war der Abfahrtslauf der Herren. Ja? Du hast eine Chance. Du hast genau eine Chance. Du kannst dann ewig trainieren für diesen einen Augenblick und dann stehst du da oben. Und wenn du diese eine Bodenwelle nicht kriegst, dann ist rum. Die Gelegenheit beim Schopf packen. Jesus und Paulus verwenden diesen Begriff im Neuen Testament. Jesus sagt, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Die Zeit ist gekommen, der Kairos steht da. Da steht nicht Chronos. Die Zeit ist gekommen, der Plan ist jetzt erfüllt, das hat sich lange angebahnt, ihr konntet es berechnen, ihr hättet euch richtig vorbereiten müssen. Nein, Jesus sagt, die Gelegenheit des Reiches Gottes ist jetzt da. Greift zu. Und Paulus schreibt, kauft die Zeit aus. Kairos wieder. Das ist nicht die Lebenszeit, die du hast. Die sollst du jetzt mal gut planen und gut nutzen, dass alles irgendwie in sicheren Bahnen läuft, so wie wir ganz oft meinen, dass es gute Lebensplanung aussieht. Sondern die Zeit ist der Kairos, die Gelegenheit, der besondere Augenblick. Mach das Beste aus jeder Gelegenheit, denn die Tage, in denen wir leben, sind böse. Wow. Ich glaube, auch das ist ein Trost, der in diesem Text drinsteckt. Ein Trost, dass Gott den Chronos manchmal aushebelt. Dass Gott dieses Wahrscheinliche unserer Zeit, die Entwicklungen, manchmal einfach aushebelt und das auch immer wieder tut mit Jesus Christus und jetzt mit dem Heiligen Geist, seinem Heiligen Geist, der hier in dieser Erde unterwegs ist. Wann ist die Zeit? Wann ist diese Gelegenheit? Bei dir oder in deinem Umfeld? Ich weiß es nicht so genau. Aber es ist immer möglich.
In jedem Augenblick ist es möglich, dass Gott in diese Zeit hineinkommt und dass Gott einen Unterschied macht. Und das führt mich zum dritten und letzten Gedanken aus diesem Text. Die Anklage verstummt. Die Anklage verstummt. Was Jesus hier auf dieser Erde getan hat, am Kreuz von Golgatha, hat eine geistliche Dimension. Und die wird uns beschrieben hier in Vers 7. Dann kam es im Himmel zum Krieg. Michael und die Engel unter seinem Befehl kämpften gegen den Drachen und seine Engel. Der Drache verlor den Kampf und wurde aus dem Himmel vertrieben. Dieser große Drache, die alte Schlange und so weiter, wurde mit all seinen Engeln auf die Erde geworfen. Es kommt nach Golgatha zum Krieg im Himmel. Das wird hier beschrieben. Und Satan, der Ankläger, er verliert sein Auftrittsrecht vor Gott. Ja, das wird uns auch beschrieben hier nochmal. Ich sage euch das auch nochmal. Die alte Schlange, der Ankläger. Da heißt es, wo war es denn? Da, denn der Ankläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte, wird auf die Erde hinabgeworfen. Das war sein Job. Das hat er gemacht. Warum er das gemacht hat, ich weiß es nicht so genau. Fakt ist, er hat es gemacht. Das war sein Recht, was er vor Gott hatte. Und wenn ihr das Buch Hiob schon mal gelesen habt, dann fragt ihr euch vielleicht, was macht er da? Was macht dieser Typ da? Warum darf der das? Warum darf der so über Hiob sprechen? Aus irgendeinem Grund durfte er das. Er hatte ein Auftrittsrecht im Himmel vor Gott. Und sein Job war, die Menschen anzuklagen. Und das hat er gemacht. Aber dieses Recht verliert er mit dem Kreuz von Golgatha. Die Anklage vor Gott gegen die Menschen verstummt durch Jesus Christus. Vers 11 lese ich euch auch nochmal vor. Sie haben ihn durch das Blut des Lammes besiegt und dadurch, dass sie an der Botschaft Gottes festhielten und bereit waren zu sterben. Deshalb, durch das Blut des Lammes verstummt die Anklage Gottes. Aber er wird jetzt auf die Erde geworfen, steht da. Vielleicht habt ihr das auch gesehen. Und die Anklage ist immer noch da. Und auf den Punkt möchte ich noch ganz kurz eingehen. Weil der hat nicht aufgehört zu reden. Der hat zwar verloren, der darf vor Gott uns nicht mehr anklagen. Das ist das Schöne. Und deswegen dürfen wir uns freimachen davon und dürfen die Gnade Gottes in Jesus Christus in unserem Leben annehmen. Aber diese Anklage tönt immer noch durch diese Welt. Der Kampf ist auf die Erde verlagert. Der findet hier statt. Das Böse ist da. Und das sehen wir. Wir brauchen nur die Nachrichten anmachen. Das siehst du auch in deinem eigenen Leben. Und oft ist der in der Not ist, oft ist der in Krankheit, in Verlust, in Schmerz sitzt, der diese Anklage ganz besonders laut hört. So blöd das ist, aber vielleicht kennst du das. Die Stimmen, die dir sagen, bist doch selbst schuld. Doch deine Schuld. Du bist das schwarze Schaf. Hast es nicht verdient. Gott sieht dich nicht. Bist ungenügend. Das wird sich nie ändern. Bist es nicht wert, geliebt zu werden. Bist allein. Keiner versteht dich. Kennst du diese Dinge? Kennst du diese Worte? Diese Anklagen, die immer wieder da sind? Die durch unsere Köpfe und durch unsere Herzen hallen? Diese Anklage macht Angst. Diese Anklage macht einsam. Diese Anklage hegt Zweifel. Diese Anklage führt zu doofer Rechtfertigung. Manchmal dann auch wieder selber zur Lüge. Führt dahin, dass ich anfange, andere anzuklagen, damit ich nicht nur am Pranger stehe. Diese Anklage ist destruktiv und sie bringt Zerstörung in unser Miteinander. Ich habe euch noch mal ein Zitat mitgebracht, ich weiß nicht so genau, von wem es ist, aber ich habe es schon öfter gehört. Der Feind schlägt mit der Peitsche der Anklage, um zu zerstören, was Gott durch Gnade aufgebaut hat. Der Feind hat gar keine Macht, also das Böse hat gar nicht diese Macht über uns, dass sie uns wirklich alles nehmen könnte, aber sie versucht uns nach wie vor zu betrügen. Sie versucht uns nach wie vor Lügen in uns reinzusprechen, dass wir dieser Anklage glauben und dass wir das kaputt machen, was Jesus eigentlich schon längst aufgerichtet hat. und nicht dran teilnehmen. Und ich glaube, wir müssen was dagegen setzen. Das Wort Gottes können wir dagegen setzen. Aber deswegen ist es so wichtig, Bibel zu lesen und sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen und es vielleicht auch auswendig zu lernen, dass es in uns lauter wird als die Stimme der Anklage, die immer noch da ist. Denn sie hat keine Macht mehr. Ich habe euch nochmal zwei Bibelstellen mitgebracht. Römer 8. Wer sollte uns verurteilen? Christus selbst, Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Er übernimmt all das, was gegen uns vorgebracht wird. 1. Johannes 2. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr kein Unrecht tut. Sollte aber jemand schuldig werden, so haben wir einen, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten, der ohne Schuld ist. Werden wir schuldig in unserem Leben? Na klar, natürlich. Und das Problem ist ja ganz oft auch in unserer Gesellschaft, dass wir nicht mehr schaffen zuzugeben, dass wir Mist gebaut haben. Dass wir meinen, wir müssen irgendwie kämpfen und uns rechtfertigen, weil wir irgendwas verlieren. Und Jesus sagt, es ist überhaupt nicht nötig. Christus tritt für dich ein. Du musst dich nicht selber verteidigen, du musst dich deinen Anwalt spielen. Lass Christus das für dich machen. Und ich musste bei diesen Gedanken, auch gerade bei dieser Anklage, irgendwie an Dietrich Bonhoeffer denken. Dietrich Bonhoeffer, der im Widerstand gegen das Nazi-Regime war und dann inhaftiert wurde und im Gefängnis saß. Und er hat tolle Texte geschrieben. In dem Buch Widerstand und Ergebung sind die alle drin, abgefasst, wo Briefe und Texte aus seiner Zeit der Gefangenschaft drin sind. Wie er mit diesen Dingen umgeht. Und Dietrich Bonhoeffer war jetzt eher der Denker, eher der Analytiker. Das heißt, es ist jetzt nicht so emotional aufgeladen, was er da schreibt oder irgendwie euphorisch. Aber analytisch ganz scharf und auf den Punkt gebracht, wie er das erlebt. Und er kennt genau diese Dinge. Er kennt diese Anklage. Er kennt diese Zweifel. Er kennt dieses Verlorenheitsgefühl. Einen tollen Text geschrieben, Wer bin ich? Da läuft es im eiskalten Rücken runter, wenn man sich dann diese Situation vorstellt, in der er da war. Aber er kommt auch in einem Gedicht, was er in dieser Zeit geschrieben hat, von guten Mächten zu einem wunderbaren Ausblick. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Was ist der Trost in dieser Geschichte? Was ist der Trost in Kapitel 12 der Offenbarung? Am Ende dieses Kapitels, vielleicht erinnert ihr euch dran, heißt es, die Frau wird in die Wüste geführt. Und Gott sorgt dafür, dass ihr nichts passiert. Ein Schutzraum Gottes. Da ist noch nicht alles gut. Da ist der Kampf noch da. Da ist die Gefahr noch da. Aber Gott wendet sich zu. Und dann heißt es, und der Drache reißt sein Maul auf und das ganze Meer kommt aus seinem Maul und er will alle vernichten. Und dann ist die Erde da und die schluckt dieses ganze Wasser. Sodass es die Frau nicht vernichten kann. Ihr Lieben, wir leben in dieser Zeit. Wir sind immer noch im Kampf unterwegs. Oder wie Paulus schreibt, wir laufen noch den Lauf und sind noch nicht am Ziel angekommen. Aber wir setzen alles dran, den Siegespreis zu erlangen mit Jesus Christus. Wir setzen alles dran, mitzugewinnen. Das ist ein sehr olympischer Gedanke. Und für mich ist das auch ein Trost. Und ich wünsche mir, dass wir das als Gemeinschaft mehr leben, denn dann können wir uns gegenseitig tragen in dieser schweren Zeit, in dieser Hoffnung. Gott ist bei uns. Er hat uns nicht alleine gelassen. Er tritt für uns ein. Er will den Lügen einen Stopp setzen, die Anklage beenden lassen. Und er schenkt uns immer wieder das Momentum, diese besonderen Gelegenheiten in unserem Leben, an denen wir zupacken dürfen, wo er uns ruft, komm, greif zu. Ich habe keine Uhr, ne? Also heute liegt es nicht an mir, die ist nämlich ausgegangen hier vorne. Ich würde gerne an dieser Stelle diesen Refrain mit euch singen. Die meisten kennen den auswendig. Ich gehe da ans Klavier, da ist kein Tonabnehmer dran oder sowas. Ich kann das einfach so und ich lade euch ein, wenn ihr möchtet, lasst uns schon mal aufstehen. Wir singen zweimal diesen Refrain und dann steigen wir mit der Jugendband wieder in den Lobpreis ein und geben Gott die Ehre.